national Abwehrwehr unterstützt. Ich glaube, das wird nicht noch sagen, dass ein so ein Staat dann ein Individuum, das in der Spitze steht, da so einen Einfluss hat, oder ist es durchaus rational, dass dann das wieder auch mal diesem Staat?
Auch nicht zu hören gewesen, oder? Also der Fall Nordkorea über Kim Jong-il wird immer gesagt, es sei ein Verrückter, der wäre paranoid. Und jetzt stellt er die Frage, ist jetzt das eigentlich so, dass solche Verrückte in manchen Staaten einfach an die Staatsspitze kommen, oder ist es auch ganz rational, was der macht? Nehmen wir erstmal, was ist denn überhaupt, wofür wird denn überhaupt der Paranoia beschuldigt? Also für den Bau von Atomwaffen, wenn das Paranoia beweist, dann grüß Gott. Also nach der Seite hin ist doch klar, in Südkorea stationieren die Amerikaner Atomwaffen und bedrohen Nordkorea. Und dann soll es paranoid sein, wenn einer sagt, sowas will ich auch. Ja, so nach dem Muster der Metzlerung. Das möchte ich auch. Ja. Das ist die Gegenwaffe. Übrigens, in der Zeitung, im Moment steht in der Zeitung, der hat sich, also ich habe jetzt heute gelesen, irgendwelche internationalen Kommentatoren sagen, Kim Jong-il hat sich durchgesetzt. Sicher auch keine Wahrheit. Aber so nach dem Muster, der hat gezeigt, dass wenn er es schafft bis zur Atomwaffe hin, dann wird man wirklich anders behandelt als der Saddam Hussein. Ja, das war irgendeine Zürcher Zeitung oder wer gleich mit dem Ton, Iran wird es danken und so nach dem Muster der Amerikaner macht alles verkehrt und treibt die Staaten in die Atomrüstung und dann knickt er glatt davor auch noch ein, wenn es gelungen ist. Und insofern liefert er die Beispiele, dass es sich lohnt, Atomrüstung sich zuzulegen. Das ist die eine Ecke. Insofern, was ist da unvernünftig? Die andere Seite ist, der lässt sein Volk hungern. Bloß für die Atomwaffe. Ja, das ist auch so ein Element, wo man sagt, diese Führung ist doch vollkommen durchgeknallt. Da merkt man halt mal an einem scharfen Punkt, wie der Vorrang der Selbstbehauptung der Macht vor allen Lebensinteressen im Land, wie der gilt. Alles wird dem geopfert, dass diese Staatsmacht eine Waffe in die Hand kriegt, die den anderen Respekt ablötigt. Ja, da wird gehungert dafür. Es ist nicht so viel was anders, als was andere Staaten machen. Bloß der Unterschied, die sind halt arm. Also ich meine insgesamt, ob Staatsleute verrückt sind oder nicht, ist vielleicht eine andere Frage, aber verrückter als andere Staaten kalkuliert er auch nicht.
Also ein Punkt muss man schon zu dem Hunger noch sagen. Das einzige Land auf der Welt im Moment, vielleicht mit Kuba, dem es vorgebracht wird, dass die Bevölkerung hungert. Also das ist doch weit verbreitet und sehr normal. In keinem Land wird es vorgebracht. Denen wird es vorgebracht, da erkennt man sofort, was die Führung ist, verrückt und größenwahnsinnig und sonst was. Der rumänischen Führung wird keinen Sport, dass die Leute da zur Wirtschaftssanierung, dass da die Rentner auch hungern.
Russland. Und übrigens Deutschland. Ich muss immer wieder sagen, es ist ein unglaubliches Ding, dass man in unserer Zeitung liest, in irgendeiner norddeutschen Stadt, ich weiß nicht, ob ich es vor zwei oder vor vier Wochen hier schon erzählt habe, in irgendeiner norddeutschen Stadt gäbe es jetzt eine Tafel, da dürfen sich die Kinder der armen Leute einmal in der Woche so richtig satt essen. Und das schreibt die Zeitung noch nicht mal mit dem Ton, und da versinkt man im Boden vor Scham, dass das in Deutschland nötig ist, sondern bringt es im Ton von immerhin, da wird was getan. Also, das ist ein sehr gutes Argument von dir. Man muss sich das überhaupt mal klar machen. Welchem Staat wird eigentlich vorgeworfen, dass seine Leute hungern? Nur Staaten, die man nicht leiden kann, kriegen den Vorwurf. In anderen Staaten wird gehungert und da gilt es als, es gibt ein Armutsproblem.
Mensch, hat irgendjemand eine Ahnung, was denn daran überhaupt stimmt oder ob das wirklich nur pure Erzählung
ist? Ja, das
vor kurzem hatte ich Bilder drin von Nordkorea, Hochhäuser ohne. die große Kritik war, in Seoul sind die Dinger beleuchtet nach zum Zähne. Die haben Fotos über Fotos und nirgends siehst du hohlrangige Gestalten.
Ja, vielleicht ist sogar das noch, also auch da ist noch unklar, man weiß ja auch wenig drüber, ich schaue ja wirklich nicht gescheit mal. Auch da ist noch unklar, wie viel von dem Hunger Realität ist und wie viel von dem Hunger selber noch Propaganda ist. Jetzt allein aus dem Umstand, dass sie Hilfen annehmen, würde ich mal schließen, dass sie es brauchen können. Also dass sie einen Überfluss an Nahrungsmitteln werden sie nicht haben. Aber es ist ein, auch das Argument ist okay als Einwand. Man muss sehen, man weiß gar nicht genau, wo man da eine Hetze, die ganz andere Quellen hat, aufsitzt und wo es dann stimmt. Sollen ja auch Missernten gehabt haben. Aber gut, Nordkorea. Es war vorhin noch die Anregung, das fand ich jetzt noch lohnend zu dem Gesamtthema und dann sehen wir weiter. Ja.
Also es kam aus dem, was du heute gesagt hast und bei Israel-Geschichte war ich auch da. Ich meine, aus dem, was heute gesagt wurde und was bei dem letzten Vortrag, bei dem ich da war, über Israel gesagt wurde, ich verkürze jetzt etwas, die Nationalstaaten sind mehr oder weniger daran schuld, dass Kriege geführt werden und die Bevölkerung leiden muss. Das war also quasi der Grundtenor von dem Vortrag und auch von dem anderen. Jetzt würde ich gerne von Peter wissen, ob er eine Lösung hat, ob er ein Gespräch sich vorstellen kann ohne Nationalstaat. Das war's.
Du bist cool, jetzt sage ich ja und dann ist vorbei.
Okay, aber wie sieht die aus? Wie sieht die aus? Wie kommt man dahin?
Sind wieder zwei verschiedene Fragen. Wie sieht die aus? Wie kommt man dahin? Wie sieht die aus, Gemeinwesen, die nach innen den Lebensunterhalt der dort lebenden Menschen zum Zweck des Produzierens machen? Die nicht einen maßlosen Bereicherungswillen nach innen einrichten, sondern man will nicht mehr schaffen und arbeiten und hinstellen, als man auch braucht. Solche Gesellschaften haben nicht das Bedürfnis, sich an anderen Nationen zu bereichern. Also haben sie auch nicht das Bedürfnis, andere in jeder Hinsicht unter ihre Kontrolle zu bringen, damit sie sich für eine Bereicherung hergeben, die sie schädigt. So, also eine nicht-kapitalistische Gesellschaft hat auch erstmal aus sich, aus ihrem Innenleben heraus keinen Grund, über andere Gesellschaften Herrschaftsbedürfnisse zu entwickeln. Das reicht doch. Ja, es reicht im Sinne, da kann man jetzt noch viel sagen, ja, aber die Chinesen sind einmal über die Vietnamesen hergefallen, ja, stimmt schon. Da müssen wir halt da einsteigen, was das für Rechnungen waren, was die eigentlich gewollt haben, die Chinesen damals. Und so zu, aber es muss doch erstmal, ist doch eh klar, wir müssen es doch übers Argument machen, weil auf das hindeuten und sagen, schau, die machen es doch so schön. Das können wir nicht, weil das in der Welt nicht vorhanden ist. Ja, das gibt es nicht. Wir können nicht sagen, da ist es doch der Beweis. Also müssen wir es über das Argument machen. Also fragen wir uns, warum sind Staaten prinzipiell einander feindlich gesonnen? Jetzt habe ich ja eine Riesenabhandlung gemacht über zwei Abende, weil sie ein Benutzungsinteresse am anderen Staat haben. Das dem anderen Staat nicht gut tut, das dem anderen Staat eine Konkurrenz aussetzt, die er, und zwar durchaus als Hoheit, also nicht vom Standpunkt des Volkes und seiner Ernährung aus, die ihn schädigt. Und deswegen gibt es ein Beherrschungsbedürfnis.
Einspruch. Ja. Ich war vor zwei Monaten in Erlangen auf einem Vortrag über Nicaragua und da waren Leute, die also nicht links waren, haben darüber berichtet, dass Kuba Ärzte geschickt hat und Lehrer und die Salinisten haben wirklich in den Bergregionen Analphabeten beseitigt, haben das versucht, das Land aufzubauen. Das war das, was Kuba dafür geleistet hat, dass es Nicaragua besser ging und es war relativ erfolgreich.
wenn aber dummerweise nicht die Kontras gewesen wären. Ich habe mit einem von der Linkspartei gesprochen, der hat in Nicaragua selber Entwicklungshilfe geleistet. Er hat gesagt, eine Fabrik, die dort neu aufgebaut war, hat höchstens 3 Tage gestanden und dann wurde sie von den Kontras in die Luft gesprengt. Aber ich wollte nur sagen, Kuba war...
Was sagt er mal, wofür steht es?
Ich wollte sagen, Kuba steht dafür, es war ein Land, das andere Länder nicht versucht hat zu unterdrücken.
Ja. Hast du doch. Ja. Die wirtschaften nicht kapitalistisch, also haben sie von sich aus erst einmal auch... Übrigens, das gilt sogar, für den alten Ostblock. Die hatten von sich aus kein Bedürfnis, den Rest der Welt unter Kontrolle zu bringen, damit man ihn ausnutzen kann. Das war nicht der Standpunkt von denen. Die hatten mehr natürlich sich in diese Machtkonkurrenz mit dem Westen begeben und deswegen möglichst viel Bündnispartner gesucht und deswegen auch möglichst viel Staaten unter ihre Kontrolle bringen wollen, damit sie sich als Block möglichst machtvoll aufstellen und möglichst unangreifbar machen. Aber ein wirtschaftliches Ausnutzungsinteresse als die Triebfeder des Außenverhältnisses haben die durchaus nicht gehabt. Und da ist natürlich Kuba so ein Fall. Ja, klar, da hast du es doch.
Ich wollte es als Gegenbeispiel sagen.
Du wolltest es als Gegenbeispiel sagen, weil du sagen wolltest, das ist doch auch eine Nation. Gut, jetzt ist es erstmal kein kapitalistisches Land und da ist dieses Bedürfnis schon mal weg. Und Nationen müssten die nicht sein, wenn sie nicht in einer Welt von lauter Nationalstaaten leben würden. Also die würden auch das Interesse an Nation sein verlieren. Also wenn man nicht ein Kollektiv bildet, die ganze Klassengesellschaft, ein Kollektiv, das andere Kollektive sich dienstbar machen will, wenn man den Standpunkt nicht hat, dann ist sogar die Frage, ich bilde ein Kollektiv, das sind bloß wir und gar nicht die anderen. Das ist nicht mehr reizvoll. Wenn das nicht dieser grenzenlose Egoismus der Benutzung anderer ist. Also die sind jetzt Nationen, klar, und wenn heute irgendwie in einem Land der Welt eine sozialistische Revolution oder sozialistisches Wirtschaften anfängt, dann ist es in einem Land, weil so ohne weiteres kann man ja nicht sagen, schwupp dich auf der ganzen Welt. Dann ist es in einem Land, aber nicht, weil das Nationalsozialisten wären. Ja, ich meine jetzt nicht die Nazis, sondern ich meine die Wortkombination. Sondern deswegen, weil das nun halt mal so ist. Aber von sich aus hätten die keine Not und kein Bedürfnis, Nation zu sein. Also das ist gut, weiß man. Vielleicht noch mal.
Du hast das letzte Mal ein abstrakteres Argument. Du hast das letzte Mal gesagt, jede Art, jede Herrschaft hat automatisch immer ein Bedürfnis, ihre Herrschaftsbasis zu vergrößern. Und das dagegen war auch, es war eine Herrschaft. Es war nicht einfach ein Sozialismus, wie wir es irgendwie träumen können. Es war auch eine Herrschaft, die ihre Leute dazu gezwungen hat, oder dazu gezwungen, ein System einzusetzen, in dem die Leute halt für Sachen arbeiten mussten, die nicht unmittelbar ihre Zwecke waren.
Die im Osten haben halt. Die haben, letzten Endes haben sie den Staat nie kritisieren können. Aber gemein, einen ganz guten Staat einrichten, das könnten sie. Und dann haben sie die Gleichung. Erfolg, der sich ganz, und durchaus mit dem Gedanken, uneigennützig für den Staat und seinen Plan hergibt. Ist ein prima Erfolg, das hat dann einen Staat verdient, der sich seinerseits ganz uneigennützig für die Förderung des Volkswohls hergibt. Und die Gleichung geht nach beiden Seiten nicht wirklich auf. Das haben die erlebt, daran haben sie auch laboriert und sich darüber geärgert. Und eigentlich ist der Prozess ihrer Auflösung die Erkenntnis, dass Staat schon was anderes ist, als im Dienst am Volk aufgehen. Bis dorthin war es doch auch bei denen immerzu hin und her eine doppeldeutige Angelegenheit. Die waren doch nicht wirklich Imperialisten in dem Sinn, dass sie gesagt haben, sie vergrößern ihre Machtbasis, weil sie damit sich Reichtumsquellen aneignen, die sie haben wollen. Es war nicht die Sache von denen.
Das sind
Ja, das, jetzt denke ich nochmal, Herrschaft. Herrschaft ist sich selbst Zweck. Ja, das waren die Argumente da. Herrschaft ist sich selbst Zweck und betrachtet das beherrschte Revier als das Mittel, als die Grundlage, die Ressource der eigenen Macht. Von der zehrt man als Macht, die belastet man als Macht, man schmälert sie und betrachtet sie aber als das entscheidende Mittel der Macht. Und von dem Standpunkt, dass die Macht sich selbst Zweck ist und ihr Grundlage benutzt, steht sie auf dem Standpunkt, mehr ist immer mehr. Ja, soweit. Und jetzt will ich bloß sagen, diese Überlegung, diese Rechnung, die kannst du wirklich für jeden Herzog und König gelten lassen. Und die kapitalistische Gesellschaft, da ist der Staat, der auf seine Grundlage belastet, indem er Steuern erhebt und fonds frais Kosten für die Privaten ist. Da gilt es durchaus auch, aber ich will nicht, ich möchte ein wenig dafür plädieren, diese Sowjetunion in ihrer Konstruktion, wie sie noch in ihrem Saft gestanden ist, nicht in den Niedergangsphasen, da war die so ein ideologisches Konstrukt einer falschen Kapitalismuskritik, dass ich der jetzt gar nicht den Standpunkt, das war ein selbstbewusster Herrscher, der auf seine Grundlage als sein Mittel geblickt hat. Das möchte ich auf die nicht so direkt anwenden. Hat auch die Seiten gehabt und dann hat es auch genau die umgekehrte Seite gehabt. Die Herrschaft ist bloß berechtigt, wenn sie total im Dienst am Volk aufgeht. Also so einfach, die Basis ist die Ressource und die Macht ist der Zweck. So einfach hat sich das dann nicht verhalten. Deswegen wollte ich jetzt bloß sagen, ja, ich verstehe den Einwand schon im Sinn von er wendet diese abstrakten Geschichten, das war eh bloß der Reiz, dass man es mal quasi überhistorisch formuliert, ne? Die abstrakten Geschichten auf die Sowjetunion an. Und ich habe jetzt halt gesagt, ich möchte es lieber auf die nicht so angewendet wissen, die ist kein einfacher Fall davon, mindestens.
Die hat ja auch ihre Außenpolitik, ideologische Programm, wenn man so will, eines Internationalismus. Die haben die Standpunkt, den Nationalismus, der einfach sagt, es geht um meine Macht und alle Welten in Europa sagen will, die haben die auch kritisiert und ist so ernst gemacht. Die haben nicht kritisiert, dass es dann für sie war, dass die Nationen sich wechselseitig benutzt und ihr Handel auch wechselseitig national gerechnet haben. Die haben aber durchaus den Standpunkt gehabt und das ist eine gemeinschaftliche Angelegenheit des Comic-Cons.
Ja, und da stecken beide Seiten drin. Also im Internationalismus stecken beide Seiten drin. Nicht die Nationen auflösen und sagen, wir machen gemeinsame Sache, was heißt da Nation? Nicht das. Auf der anderen Seite, die Nationen aber auch nicht als die letzte Messlatte dessen, worum es geht, stehen lassen, sondern beides gleichzeitig. Also das, da merkt man ja, was das für ein, das waren lauter aus dem Kapitalismus geborene Idealismen, die dort verwirklicht worden sind. Also, wie gesagt, das ist ein sehr guter Fall. Der hat dann auch die Seite, die DDR hat, als Staat abgerechnet und nachgerechnet, ob sie eigentlich aus dem Comic-Con mehr rauszieht oder mehr Neid zahlt. Insofern haben sie einen nationalen Egoismus gehabt und andere als entweder Beitrag oder Belastung verbucht. Einerseits. Andererseits hat diese Rechnung in letzter Instanz nicht gegolten. Also die Partnerstaaten haben nicht das Recht gehabt und die Sowjetunion hat auch von sich aus nicht den Standpunkt und das Recht sich rausgenommen, ich beute alle raus. Also beides, man rechnet nach, ob man eigentlich Neid zahlt oder rausholt und man verbietet sich den Standpunkt, es geht doch ums Rausholen und ums Vermeiden von Reinzahlen. Also es ist das Vertragte irgendwie. Das war wirklich was Ungewöhnliches. Die haben gemeint, Die haben gewusst, Staaten sind was Furchtbares. Ja, kapitalistische Staaten sind Grund für Krieg, da haben die auch eine Fassung davon gehabt. Und haben gesagt, jetzt machen sie ganz gute Staaten, die kein Grund für Krieg mehr sind. Ja, wollten doch auch Friedensmacht sein. Internationalistisch, Friedensmacht und so weiter. Lauter so Zeug. Also gut, weil es ist ja eine Abschweifung gewesen. Erzähle ich noch einen letzten Punkt, den vorher wer angeregt hat. für die Brisanz der gegenwärtigen Weltverhältnisse war die Rede von dem Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz ein schönes Beispiel. Dieser Mann tritt auf und sagt, sein Staat wird bedrängt in der Welt. Er wird nicht gelassen. Ihm lässt man seine Rechte nicht. Und auf dieser Sicherheitskonferenz hat er das in einer Härte vorgetragen, wie er es sonst in der Diplomatie nicht tut. Und das ist das Moment von, es hat ein gewisses Überraschungsmoment gehabt. Es hat ein Erschrecken gehabt. Was, so weit sind wir schon, stehen wir vor einem neuen Kalten Krieg. Die andere Hälfte gehört da schon dazu. Einerseits, der Staat sieht sich genau auch in den Macht- und den Militärfragen. Missachtet, fast sogar bedroht, ja, also das, der wirft den Amerikanern vor, ihr bedroht uns mit euren Anti-Raketensystemen in Polen und der östlichen Tschechei. Wir sehen uns bedroht, wir halten die Waffen für gegen uns gerichtet, das ist immerhin ein Ding, das war, also jetzt gehört er ja zu dem G8, das war eigentlich bei dem, wie der Jelzin gesagt hat, jetzt gehört er auch zur freien Welt, war eigentlich ausgemacht, die Waffen sind jetzt nimmer gegeneinander gerichtet. Und jetzt sagt er doch, er sieht es, die Waffen sind gegen uns gerichtet. Dieser Zustand ist unerträglich, Amerika, dann kommen so Vorwürfe, verletzt das internationale Recht, Amerika respektiert die Selbstständigkeit anderer Staaten nicht, das ist kein Zustand, der auszuhalten ist. Also das ist nichts, womit wir leben können. Insofern ist es eine richtige Kampfansage. Und auf der anderen Seite das kleine Spaßmoment dabei, nicht auf der richtigen diplomatischen Bühne, sondern auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Da haben die sich was eingerichtet, eine Nebendiplomatie, bei der die sich einig waren, sind, dass man da eine Bühne hat, wo man sich so mal richtig die Meinung sagt. Also das hat schon vor Jahren der Rumsfeld mit dem Fischer ausgemacht. Dort zu sagen, altes Europa, auf euch hören wir sowieso nicht mehr, und der Fischer, ich bin nicht überzeugt. Also offenen Konsens, neben dem, dass die Staatschefs, wenn wir sagen würden, dann wäre es der Auftakt zu einer anerkannten Unversöhnlichkeit. Sagen es die Staatschefs quasi wie einen theoretischen Beitrag auf ein Seminar und einigen sich auch drüber, dass die heutige Weltzusammenarbeit solche offenen Worte vertragen können muss. Da merkt man, das sind, auf der einen Seite ist die Unversöhnlichkeit im Stoff gegeben und auf der anderen Seite ist der Wille, na dann machen wir doch einen Kalten Krieg, darum geht es dann doch wohl. Ne? Der Wille ist nicht so da, sondern es ist immer noch, eigentlich ist es auch von Putin immer noch eine Art Warnruf, treibt es nicht dahin, dass. Also immer noch ist es ein Bemühen, die Gemeinsamkeit der großen Mächte in den weltstrategischen Fragen, die Gemeinsamkeit aufrechtzuerhalten, obwohl an jedem Eck und Ende vom Stoff her, von Gemeinsamkeit nichts mehr klar zu sehen ist. Also dafür war jetzt diese Putin-Rede ein schönes Beispiel. Und die deutsche Reaktion passt wieder prima rein. Wieder nach beiden Seiten. Die eine Hälfte vertreten durch die FAZ. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, gleich der Ton, eine Schande für Deutschland, dass der Gastgeber auf seinem eigenen Boden diesen unmöglichen Tönen nicht klarer entgegentritt. Ja, also beschämend, Deutschland muss an der Seite Amerikas solche Aspirationen deutlich zurückweisen. Andere Seite. Ja, man hört jetzt, viele deutsche Politiker fanden, das ist wirklich bedrohlich, was die Amerikaner da in Polen machen. Viele finden, Amerika tritt wirklich die Menschenrechte und das Völkerrecht mit Füßen. Deutschland war still, weil es die Verurteilung Putins nicht wollte. Das ist wieder die andere Ebene. Ja? Und auch da, auch die deutsche Stellung ist voll und ganz immerzu unentschieden in dem Ding. Ein unaufgelöster Widerspruch, der aber nicht ewig gut geht. Also wir leben, wir wohnen der Zersetzung dieser Ordnung bei.